Da sind wir wieder mit Mailons Meinung. Ganz herzlich willkommen dazu. Und die Meinung erfrage ich natürlich jetzt bei Alfred Mailon. Schön, dass du da bist.
Gute Idee. Hallo.
Sonst wäre ich auch ziemlich aufgeschmissen, wenn du jetzt nicht hier stehen würdest, zumindest bei der Sendung.
Glück gehabt, gerade noch geschafft.
Apple, unser erstes Thema. Was sagst du denn dazu, dass Warren Buffett den Anteil deutlich erhöht hat? 5 Millionen Aktien knapp hat er mehr als vor 3 Monaten.
Die Frage ist, wie man den Begriff deutlich definiert. Also 5 Millionen Aktien klingt viel, sind, 500, 700, 800 Millionen Dollar. Aber tatsächlich, jetzt hat er 895 Millionen Aktien, also das sind 4 Millionen wieder nicht so viel. Insoweit ist eine kleine Anpassung der Position gewesen. Die ist ja doch recht groß. Buffett hält ja in seinem Portfolio, macht Apple über 40% aus. Also die mit Abstand größte Position. Das ist jetzt sicherlich keine Top News, aber sie wird vielleicht ausreichen, um den Kurs der Apple-Aktie noch weiter nach oben zu treiben, denn man sieht es ja, sie steigt immer weiter und wir sind jetzt vom Allzeithoch gerade mal noch 6% entfernt, $10, und dann sind wir schon wieder da, wo wir letztes Jahr im Dezember noch waren, oder Jahresanfang besser gesagt, war das Allzeithoch. Also das ist eine Frage der Zeit jetzt. Natürlich muss man sich immer fragen nach diesem Anstieg, ist da nicht mal eine Korrektur überfällig, zumindest eine Konsolidierung? Soll man jetzt noch einsteigen? Schwierig zu sagen. Apple kann man eigentlich immer kaufen, aber ich habe schon ein paar Mal gesagt oder schon oft in den letzten Jahren, so bei 10-15% Korrektur ist es eigentlich ideal. Das haben wir jetzt leider nicht mehr. Wer hier nicht mutig war, der, ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass im Moment viele auf einen Rücksetzer warten. Also viele Experten sagen, wir werden wahrscheinlich nochmal die alten Tiefs testen und der Markt kommt nochmal zurück. Wenn das aber die Mehrheit sagt, dann passiert das eher nicht, weil wenn viele darauf hoffen, dann glaube ich, ist das eher unwahrscheinlich. Und dann gibt es noch einen, fällt mir gerade ein, einen Indikator oder ein, etwas, was passiert ist. Wir haben beim S&P 500 die Hälfte des Kursverlustes wieder aufgeholt, über die Hälfte jetzt sogar. Und wann immer das passiert ist, nach einer Abwärtsbewegung, dass die Hälfte aufgeholt worden ist, sind die alten Tiefs nicht wieder getestet bzw. unterschritten worden. Also insoweit eine ganz gute Chance, dass wir jetzt vielleicht nicht in eins nach oben durchlaufen, aber zumindest eben keine neuen Tiefs mehr machen und eben keine massiven Kurseinbrüche mehr erleben.
Und das gilt dann vielleicht
auch für Einzelwerte? Das gilt auch für Apple, ist ja nun ein sehr marktbreiter Wert und vielleicht so ein bisschen das Aushänge, nicht nur ein bisschen, eins der Aushängeschilder der Technologiebranche, so eine Mischung aus Technologie und Value-Wert, weil Apple hat ja auch eine ganze Menge Value, wenn man ehrlich ist, wenn man mal genauer hinschaut. Also insoweit alles gut, Apple muss man haben, wer sie nicht hat, vielleicht jetzt gerade heute nicht kaufen, sondern morgen oder übermorgen.
Okay. BYD, schauen wir da nochmal drauf. Wir haben es letztes Mal schon drüber gesprochen, über dieses Gerücht, dass man für die Grünheide, also fürs Werk in Berlin, Batterien liefern wird. Und jetzt heißt es sogar, dass vielleicht die Batterien schon vor Ort sein könnten.
Ja, das kam jetzt vor ein paar Tagen, dass die Batterien schon da sind. Es gibt auch schon die europäische Zulassung für die BYD-Batterien. Also das scheint tatsächlich so zu sein. Ohnehin, BYD gibt gerade in Sachen Batterie jetzt so richtig Vollgas, kann man sagen. Man baut jetzt eine neue Batteriefabrik in China, und zwar direkt neben der eigenen Lithiumproduktion, die BYD mittlerweile ja auch hat. 100.000 Tonnen Lithium pro Jahr. Die Gigafactory soll dann 30 Gigawattstunden produzieren. Investitionen 4 Milliarden Dollar umgerechnet. Also da gibt man doch tatsächlich nicht Gas, sondern Strom, muss man ja sagen. Das Komische ist, oder ich sage es eigentlich jede Woche, es kommen laufend gute News, fast täglich, und die Aktie reagiert nicht. Also im Moment macht sie sogar gar nichts mehr. Sie geht exakt seitwärts und jeden Tag ein halbes Prozent rauf, ein halbes Prozent runter. Das ist ungewöhnlich für BYD. Das gab es schon lange nicht mehr. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal gab es so eine Seitwärtsbewegung, da war die Aktie bei 5 oder 6 Euro. Da ging es auch ein halbes Jahr seitwärts. Ich glaube nicht, dass jetzt ein halbes Jahr seitwärts läuft, aber der Newsdruck ist doch jetzt so groß geworden. Und spätestens, wenn dann Anfang des Monats oder Ende, Anfang des nächsten Monats die neuen Monatszahlen kommen, vielleicht kommt vorher auch noch andere News. Es gibt übrigens noch eine News von BYD. Die
Kambodscha.
Wir kennen sich ja voll aus. Die BYD verkauft dann aus jetzt auch in Kambodscha.
Und
ich weiß nicht, wie groß der Markt da ist, wie viel 100 Autos oder vielleicht sind es auch nur unter 100. Aber naja, zeigt auf jeden Fall, wie BYD expandiert weiter, und man nimmt auch kleinere Länder gerne mit.
Du hast uns eine Grafik mitgebracht zu den Marktanteilen in China, was die Batteriehersteller angeht.
Gerade wo ich so viel von Batterien gesprochen habe, es gibt immer monatliche Übersichten, wie der Marktanteil der chinesischen Batteriehersteller in China ist. Und da ist natürlich CATL, da kommen wir nachher nochmal zu, ganz klar die Nummer 1 mit fast 50% Marktanteil, aber BYD auf Platz 2 mit immerhin 25%. Und von den anderen Firmen, da kann ich ja mal, also wenn jemand von den Zuschauern da auch nur eine Firma kennt, also ich, Eve Energy ist mir mal unter die Augen gekommen, aber die anderen sind mir gänzlich unbekannt, alles eben Chinesen, zweite, dritte Reihe. Also die beiden sind schon die dominierenden Batterieproduzenten in China.
Ja, machen sie ja fast drei Viertel des Marktes aus.
Genau.
Tesla, wir haben es gerade schon erwähnt, jetzt sprechen wir noch ausführlich drüber, haben auch einen Meilenstein jüngst erreicht, 3 Millionen Fahrzeuge.
Genau, 3 Millionen Autos produziert und davon 1 Million in China. Das ist wirklich beeindruckend, denn so lange läuft das Werk in China ja noch nicht. Aber bei einer Produktionskapazität von mittlerweile 800.000 im Jahr wird man sehen können, dass da die 2. Million wahrscheinlich auch bald fällt. Also das ist schon beeindruckend, gerade wie man dieses Werk, wie schnell man das gebaut hat, wie stark man es ausgebaut hat. Und ohne den Lockdown wäre es sogar noch besser gelaufen. Die Aktie macht sich auch weiter auf den Weg, extrem fest in den letzten Tagen. Das hat sicherlich mehrere Ursachen. Klar, es ist die US-Förderung, die jetzt ja wieder kommt, die $7.500 pro Auto, von der Tesla profitieren wird. Dann natürlich auch der Aktiensplit, der nächste Woche kommt. Das gibt auch nochmal Schub. Und dann tatsächlich, ich habe es mehrfach gesagt, die Gewinnprognosen sind dieses Jahr so stark angehoben worden und die Aktie hat das noch nicht richtig verarbeitet. Also alles zusammen spricht dafür, dass wir tatsächlich wahrscheinlich jetzt auch noch die 200-Tage-Linie auch noch überschritten. Hier hatten wir das schon mal, jetzt vielleicht mal nachhaltig, dass zumindest die 1.000 relativ zügig jetzt erreicht werden können.
Auch da haben wir noch eine Grafik bezüglich Marktanteilen.
Genau, das ist ganz interessant. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, dabei BYD in Marktanteil in China über 30%, also 33 jedes dritte Auto in China. Das sind jetzt die Marktanteile von Tesla im Bereich Elektroautos weltweit. Und da sieht man, das schwankt immer so zwischen, also hier war es mal runter auf 14 im Jahr 2018, dann waren wir bei 25%, hoch bis 28, aber eigentlich nie unter 20. Jetzt sind wir im zweiten Quartal auf nur noch 16 gefallen. Jetzt kann natürlich die Pessimisten sagen, um Gottes Willen, jetzt ist es soweit, jetzt brechen die Marktanteile von Tesla zusammen, die Konkurrenz ist zu stark geworden. Aber jetzt kommt wieder Shanghai ins Spiel. Ohne die 70.000, die man in Shanghai nicht produzieren konnte aufgrund des Lockdowns, wäre man auch im zweiten Quartal bei 20% gewesen. Also das ist schon erstaunlich, dass in den letzten 4 Jahren, in denen ja wirklich zahlreiche neue Modelle auf den Markt gekommen sind, viele neue Hersteller auch, der Marktanteil eigentlich relativ konstant geblieben ist. Das ist schon beachtlich. Und es spricht nichts dafür, dass sich das ändert, weil es kommen ja jetzt, also Tesla hat ja weniger ein Nachfrageproblem als vielmehr ein Angebotsproblem, aber da man jetzt hier Grünheide hochfährt und Texas hochfährt, dürften diese 20% eher wieder in Richtung 22, 23, 24 gehen in den nächsten Quartalen.
Sollen wir jetzt investieren, wenn man noch nicht investiert ist? Kurz und knapp, dann machen wir gleich weiter, weil da gibt es da nicht viel mehr zu sagen. Wir schauen auf die Lithiumbranche an der Stelle. Livent wird uns jetzt eingeblendet. Die Rallye geht weiter. Fundamental, gibt es was Neues?
Das ist schon wirklich erstaunlich. Nach den Zahlen und nach dem angehobenen Ausblick ist die Aktie ja kurz unter Druck gekommen, sogar recht deutlich unter Druck gekommen. Und seitdem geht es eigentlich jeden Tag nach oben. Ich kann jetzt nur sagen, vollkommen zu Recht. Und klar, vielleicht geht es in dem Tempo nicht weiter. Aber ich würde jetzt bei Livent sagen, sogar jetzt nach diesem Anstieg, wer die Aktie nicht hat und wer im Lithiumbereich noch was machen möchte und einen Produzenten sucht, der soll vielleicht jetzt nicht mit dem ganzen Betrag investieren, den er investieren will, sondern vielleicht nur mit der Hälfte. Aber selbst jetzt würde ich sagen, die Aktie kann man immer noch kaufen, denn Livent müsste eigentlich nach den Zahlen und nach den doppelt angehobenen Prognosen nicht nur auf Allzeithoch stehen, sondern weit, weit darüber hinaus. Und das gilt es noch aufzuholen. Und das wird die Aktie wohl machen. Gut, man weiß es nicht. Wie gesagt, damit hat auch keiner gerechnet. Aber jetzt ist natürlich dieser Anstieg schon um ein Vielfaches größer. Und die Aktie ist immer noch günstig im Vergleich zu den Aussichten. Das Einzige, was noch fehlt, ist im Markt immer noch so dieser Gedanke, die Lithiumpreise werden nicht da bleiben, wo sie sind. Die werden fallen. Und wer das glaubt, der sollte Livent lieber nicht kaufen. Der sollte überhaupt den Lithiumbereich meiden. Aber wer glaubt, die Preise bleiben stabil oder steigen sogar noch, was meiner Ansicht nach sehr wahrscheinlich ist aufgrund der stark steigenden Batterienachfrage, der, für den ist Livent sicherlich ganz vorne.
Der kann auch jetzt trotz des starken Anstiegs zugreifen. Wir bleiben noch ein bisschen in der Branche American Lithium. du hast ja zwischen den Zeilen schon erwähnt, diese kritische Goldman Sachs-Studie, die hat ja lange nachgewirkt, so ein bisschen, dass die Lithiumpreise fallen könnten. Aber man hat so das Gefühl, langsam hat man die auch ein bisschen
zur Seite getragen. Nicht nur die Produzenten steigen, tatsächlich auch die Lithium Explorer, auch nicht alle, die einen mehr, die einen weniger. Hier trennt sich jetzt auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das ist immer ganz schön bei solchen Marktkorrekturen, gerade wenn es dann wieder raufgeht, dann sieht man, wer läuft mit nach oben, wer bleibt unten liegen. Und meistens sind die, die unten liegen, bleiben eben logischerweise die Firmen, denen es nicht so gut geht. American Lithium geht sehr gut. Man hat gerade ein Update vorgelegt. Sowohl das Projekt in Peru als auch das Projekt in Nevada laufen planmäßig, kommen gut voran. Das Einzige, was immer noch jetzt so ein bisschen gefehlt hat, ich habe es, glaube ich, schon im letzten Jahr gesagt, American Lithium will ja an die New York Stock Exchange. Man hat auch schon alles vorbereitet. Das Problem war dann nur, dass der Kurs so gefallen ist und man braucht einen Kurs über 2 US-Dollar, also ungefähr etwas, ja auch über 2 Euro. Und den hat man jetzt wieder, den hat man da nicht gehabt. Und jetzt kann also auch dieser Schritt erfolgen, dass man tatsächlich auch an den New York Stock Exchange gehen kann. Ich weiß nicht, das kann jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen kann eine Meldung hinsichtlich dieser zweiten Notierung kommen. Das wäre natürlich ganz wichtig, weil natürlich sich dann ein ganz neuer Investorenkreis öffnet. Soweit ganz gut, aber auch hier natürlich echt, das ist zwar schon ein ordentlicher Anstieg. Wir kommen von 1,30 auf 2,30, also so um die 70%. Und in dem Thema geht es nicht weiter. Aber auch hier 200-Tage-Linie in Sicht. Wenn man sieht, wo die Aktie herkommt von 4, ja. Ich glaube, da können wir auch auf Sicht von ein paar Monaten wieder hin zurück.
Gut, merken uns das Niveau. Vielleicht sehen wir es dann bald auf deiner Seite.
Wir müssen uns so viel merken. Schreibst du das alles auf?
Ich vergesse es tatsächlich alles wieder. Jedes Mal denke ich mir, ich schreibe es mir auf und dann habe ich es vergessen. Aber vielleicht diesmal. Encarvis, da gab es Halbjahreszahlen. Die endgültigen Halbjahreszahlen.
Genau, die unterscheiden sich von den vorläufigen. Gar nicht.
Ja, also keine Überraschung, wieder positiv.
Nein, aber die Zahlen waren natürlich extrem gut. Also 40% Umsatzwachstum, 60% operativer Gewinnzuwachs und die Prognose angehoben, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Also die Aktie ist ja dann damals, das war Anfang August, die vorläufigen Zahlen, ist sie auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Dann kam nochmal Hauck mit einer Kaufempfehlung, Kursziel auf 30 angehoben. Und mich wundert es eigentlich, dass die Aktie tatsächlich noch nicht bei 30 ist oder bei 25. 25 ist das Allzeithoch, denn die Zahlen waren wirklich extrem gut. Und Hauck hat auch in seiner Studie die Prognosen für die nächsten Jahre komplett, also deutlich nach oben genommen. Muss man auch. Klar, man kann jetzt nicht immer sagen, darauf hoffen, dass das Wetter so gut wird, aber die Strompreise werden sicherlich nicht jetzt rapide wieder fallen. Und die Expansion kann vielleicht sogar jetzt mit dem erneuerbaren Rückenwind, den wir hier haben, auch mit vielleicht erleichterten Zulassungen und erleichterten oder beschleunigten Verfahren, kann das alles ein bisschen schneller vorangehen. Also das ist eine Aktie, die man auch jetzt auf Jahreshoch haben sollte.
Gut, dann haben wir noch auf Ørsted, da gab es ja auch schon vor einer Woche, einer guten Woche Zahlen. Jetzt hat Goldman Sachs die Kaufempfehlung bestätigt.
Ja, die Zahlen waren allerdings nicht so gut. Das erkennt man auch ganz gut an der Reaktion der Aktie. Sie war kurz davor, nach oben auszubrechen und dann kamen die Zahlen. Der Gewinn ist vor allen Dingen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Umsatz war sogar besser als erwartet, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, was ich sehr gut finde und auch wichtiger eigentlich als den Gewinn, denn der schwankt bei Ørsted ohnehin immer relativ stark. Liegt an unterschiedlichen Beschaffungspreisen, an Projekten, wann sie gebucht werden, wann sie wieder verkauft werden, wann sie fertiggestellt werden. Wichtig ist, dass die gesamte Nachfrage hoch bleibt und auch die Stromverkäufe ordentlich laufen. Da hat man auch die Prognose angehoben. Also insoweit finde ich das Zahlenwerk unterm Strich gut. Goldman Sachs offensichtlich auch. Endlich bin ich mit Goldman Sachs mal einer Meinung. Gibt es auch nicht so oft. Aber der Markt hat erstmal ein bisschen erschrocken reagiert. Aber die Aktie fängt sich jetzt schon wieder. Und ich finde, das ist eine extrem gute Einstiegsgelegenheit. 107, 108 Euro. Da haben wir ja mal Kurse gesehen. Wir sehen es da hinten noch vor einem Jahr bei 140. Und ich glaube auch, selbst da ist dann noch nicht Schluss. Denn Ørsted hat jetzt, glaube ich, eine zweijährige Seitwärts-Abwärtsbewegung hinter sich, die langsam mal ein Ende finden muss. Und da ist das Umfeld jetzt eigentlich genau das Richtige, dass die Nachfrage gerade auch nach Offshore-Windanlagen jetzt dann doch deutlich zunehmen wird.
Also Kaufkurse hier bei Ørsted und auch beim nächsten Wert, da sagst du ja schon seit Wochen, Monaten gefühlt, jetzt einsteigen, bevor es zu spät ist. Du hättest den Wert immer noch für unterbewertet, aber
jetzt ist es schon ganz schön spät. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt sind wir oben. Also wir waren hier oben, da oben und jetzt sind das dritte Mal bei 12 Euro, also knapp 13 Dollar sowas. Klar, wir sind natürlich jetzt tatsächlich oben, aber bei Aktien ist es ja so, also wenn man Amazon bei oben verkauft hätte oder Tesla, dann hätte man die Aktie schon immer verkaufen müssen, denn die war eigentlich eine ganze Zeit lang immer oben. Wir haben uns jetzt vom Tief weg verdoppelt. Das ist natürlich innerhalb von 6 Wochen schon enorm. Klar, da kann es Rücksetzer geben, muss es auch, wird es auch. Aber nichtsdestotrotz, ich habe nochmal nachgerechnet, was Fryer eigentlich wert ist. Ja, ein angehender Batterieproduzent. Die erste Gigafactory ist, da ist man gerade bei den Bodenarbeiten. Die wird dann 2024 fertiggestellt nach Plan. Wenn die fertiggestellt wird, dann haben wir hier einen Wert von, was ich, $30 oder $40 stehen wahrscheinlich. Aber selbst jetzt, Status quo, mit all den Aussichten, mit all den Aufträgen, die man hat, müsste man eigentlich jetzt schon statt bei 12 eher so 16, 17, 18, vielleicht sogar 20 stehen. Wie gesagt, also sowas geht natürlich jetzt nicht innerhalb von 3-4 Tagen, aber auf jeden Fall, jetzt ist der Zeitpunkt für Gewinnnahmen nicht gekommen. Vielleicht geht es ja jetzt nochmal runter auf 12, ja, auf 10. Und dann habe ich mir die 2 Euro gespart, ja, aber wo steige ich dann wieder ein? Und ruckzuck sind wir dann irgendwann wieder bei 15 und ich habe die mit 12 verkauft und ärgere mich also und so weit. Das ist eine Aktie, die man lange halten soll, denn das Potenzial ist gigantisch. Und wie groß das ist,
sind wir jetzt. Wir schauen mal auf CATL, das hast du ja vorhin schon kurz erwähnt, genau. Und da kommt es nochmal.
CATL ist leider nicht im Deutschen handelbar. Also die Aktie ist gelistet in Shenzhen an der Börse. Und kam an die Börse im Jahr 2018, damals zum Kurs von 50 Renminbi sind das und wir sind jetzt bei 500, also hat sich verzehnfacht in den letzten 4 Jahren. Und CATL, der richtige Name ist Contemporary Amperex Technology, hat jetzt ein Produktionsvolumen von rund 200 Gigawattstunden. Fryer will 200 Gigawattstunden haben im Jahr 2030, also in 8 Jahren. Jetzt frage ich dich, was meinst du, wie ist CATL bewertet mit 200 Gigawattstunden? Schwer zu sagen, ne?
Ja, keine Ahnung.
Also ich hätte jetzt mal gedacht, vielleicht so 30, 40 Milliarden oder sowas. Tatsächlich sind es 188 Milliarden. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn Fryer auch mal 200 Gigawatt hat, sind die dann auch 180 Milliarden wert, dann müsste sich der Kurs von jetzt ab mehr als verhundertfachen. Nur mal, um das so in Relation zu setzen. Okay. Das wird nicht passieren. Also glaube ich jedenfalls nicht. Ich kann es auch nicht ausschließen. Außerdem Contemporary oder CATL hat jetzt schon gesagt, man will bis 2030 auf über 600 Gigawatt kommen. Also man will natürlich noch eins draufsetzen und man hat das natürlich jetzt schon und die anderen wollen es erst. Aber das zeigt mal, was dieser Batteriemarkt doch an Dimensionen hat und auch an Bewertung. Also das ist schon, ich glaube, das KGV liegt so bei 70, 80, also auch recht sportlich. Ja, da wird eine Menge gezahlt für Batteriefirmen an der Börse.
Also das ist ein guter Vergleich, wenn man sieht, was möglich ist in dem, genau, in dem Sektor. Dann schauen wir jetzt noch zuletzt auf Robinhood. Die Meme-Aktien hier, GameStop, Bed Bath & Beyond und Co. feiern so ein kleines Comeback im Moment. Das waren ja die Werte, die Robinhood in aller Munde gebracht haben vor 1,5 Jahren.
Genau.
Weil alles oder vieles eben über diesen Broker lief. Also die, genau, die jungen Trader, die haben oft hier gehandelt.
Tatsächlich zeigt, man kann es jetzt gutheißen oder nicht, die negativ eingestellten Kommentatoren sagen, jetzt sind die Zocker wieder da, schlechtes Zeichen. Man kann es aber auch andersrum sehen, die Zocker sind wieder da. Es ist überhaupt wieder Bewegung bei den Privatanlegern, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und man sieht es auch an Apple. Apple ist auch eine der beliebtesten Aktien der Robinhood-Trader, sogar die beliebteste überhaupt. Und dieser Anstieg bei Apple ist sicherlich auch ein Großteil auf die Trader von Robinhood zurückzuführen, die so langsam wieder zumindest ein bisschen zum Leben erwachen. Und das macht auch die Aktie, die, ich kann mich erinnern, ich hatte sie vor 3 Wochen hatte ich sie dabei, da waren wir bei $9,40, jetzt sind wir schon immerhin bei 11. So langsam ist diese Bodenbildung, die ja wirklich sehr, sehr lange gedauert hat, wohl abgeschlossen. Und jetzt wird sich zeigen, ob diese Rückkehr der Trader sich fortsetzt oder nicht. Aber warum nur dann noch einen zweiten Vorteil? Man profitiert auch von den steigenden Zinsen, denn man hat rund 1 Milliarde Dollar an Cash, also die Kunden haben eine Milliarde Dollar an Cash und jeder Viertelprozentpunkt höhere Zinsen bringt $40 Millionen im Jahr an Gewinn. Das ist natürlich ganz schön und soweit ist es ein bisschen Win-Win, mehr Trading, höhere Zinsen und da habe ich auch noch, glaube ich, eine Grafik mitgemacht.
Damit man aktive Nutzer und
genau, das sind jetzt die Kontenzahlen als erstes. Da sieht man hatte im Jahr 2020 pandemiebedingt eine extreme Steigerung bis ins zweite Quartal 22 und ja, seitdem, zweite Quartal 21, sorry, also Mitte letzten Jahres und seitdem stagnieren die Nutzerzahlen auf einem recht hohen Niveau, also 23 Millionen Kunden bzw. Konten, das ist auch durchaus ein interessanter Übernahmekandidat, zumal Robinhood im Moment mit 9 Milliarden bewertet wird und 6 Milliarden Cash hat, also selber Cash, nicht Kundengelder, eigenes Cash, das ist schon ganz spannend. Und jetzt interessant, wenn man sieht, das sind die Zahl der Kunden, da sieht eigentlich ganz gut aus, aber die Zahl der aktiven Kunden, Jetzt sind von diesen 23 nur noch 14 Millionen aktiv und das waren mal 21. Also die Kunden sind gleich geblieben, aber sind nicht mehr aktiv. Aber das zeigt natürlich auch das Potenzial. Jetzt kann ich, das ist quasi das Potenzial, diese Lücke, die wieder gefüllt werden kann, wenn eben tatsächlich wieder mehr Aktivität da ist. Man hat zumindest jetzt schon mal geschafft, den Umsatz pro Kunde ein bisschen zu erhöhen im zweiten Quartal. Jetzt bin ich mal gespannt. Das dritte Quartal war jetzt das, wo die Märkte auch wieder gedreht haben. Und oder wir sind ja im dritten Quartal und wie das dann wird, da wird sich da schon eine Menge draus ablesen lassen. Aber da die Börse ja vorwegnimmt, könnte sein, dass die Aktie jetzt schon mal einen größeren Lauf bekommt.
Und immerhin haben, obwohl es wenige aktive Nutzer sind, monatlich die ihre Konten offenbar nicht komplett stillgelegt, gelöscht oder eben.
Genau, genau. Also nicht so, dass man gesagt hat, ich mache jetzt alle Konten zu, ich gehe jetzt wieder Sportwetten machen, sondern man hat gesagt, ich behalte mein Konto und
schauen wir die Märkte von der Seitenlinie an und ja, kommen vielleicht zurück, wenn dann die Zeit
wieder. Das ist ja schlecht für Robin Hood, weil man dann das Cash nicht mehr hat, um es anzulegen, aber ich glaube, es ist denen doch ein bisschen lieber, wenn die Leute damit handeln aktiv, als wenn sie es nur rumliegen haben.
Das stimmt. Aber sie sind dann vielleicht auch froh, wenn sie eben überhaupt erstmal in der App bleiben und dann zurückkommen, wenn die Märkte wieder besser sind. Gut, das war's für den Moment für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzung.
Schön grün alles heute übrigens gewesen.
Ja, total. Das habe ich selten am Ende der Sendung, dass alles in grün erstrahlt. Dankeschön für heute. Danke auch euch. Bis zum nächsten Mal.